Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist eine Freude, heute deinem Wort zu dienen dürfen. Und wir wollen über den Wächteramt reden und was dieses Beispiel von Hesekiel uns als Gemeinde, als Gläubige sagen will. Ich möchte aber vorher nochmal mit uns beten. Herr, danke, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke, Herr, für viele Kinder, die du uns in der Gemeinde geschenkt hast. Für diese Freude, die sie ausgestrahlt haben. Für diese Frucht, welche du geschenkt hast. Und Herr, sprichst du auch heute Morgen zu uns. Wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen, es betrachten, es forschen. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Letzten Donnerstag, beim Gebetsstunde, haben wir gemeinsam Abendmahl gefeiert. Wir haben uns erinnert, und das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Wir haben uns erinnert über das, was Gott der Vater bereit war zu opfern, damit wir leben können. Es ist ja ein Erinnerungsmahl. Erinnerungsmahl für uns Gläubige, um uns aufzurütteln, um uns vor Augen zu stellen, welcher Preis Christus bezahlt hat, welcher Weg er gegangen ist, bis hin zum Kreuz. Geschlagen, gelitten. Und am Kreuz hat er gesagt, Eli, Eli, lema sabachthani. Herr, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment war er alleine. In diesem Moment, wo er dein und meine Sünde auf sich nahm. Wir haben uns erinnert und Danke gesagt, Herr. Danke für dein Tod. Danke, dass du gesiegt hast. Und dieses Abendmahl nochmal, es ist keine Nebensache. Leider wird es sehr viel mal vernachlässigt. Man kommt nicht. Aber es ist keine Nebensache, weil es sollte uns aufrütteln. Uns als Christen soll es aufrütteln und wir sollen uns diese Frage stellen, was war ich einmal und was bin ich durch Christus? Wenn Christus für mich gestorben ist, was heißt es für meinen Alltag? Für tagtägliche Entscheidungen, die ich treffen muss und sollte. Und diese Frage ist sehr wichtig. Letzten Freitag in der Jugend haben wir Kolosser Kapitel 3 durchgenommen. Ich möchte das kurz lesen. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Trachtet nach dem, was droben ist. Weil nicht mehr ihr lebt, sondern Christus in uns. Nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns. Aber was heißt es, wenn Christus in mir lebt? Was heißt es für mein alltägliches Leben? Und ich möchte das anhand Hesekiel mal anschauen. Hesekiel hat in gewisser Hinsicht einen ähnlichen Ruf, welchen auch wir als Gläubige haben. Auf verschiedene Art und Weise. Hesekiel heißt in Hebräisch Jecheskel, Gott ist stark oder Gott wird stärken. Und genau das hat auch Hesekiel gemacht. Er hat Gott repräsentiert in seiner Stärke. Er hat Gott repräsentiert in Bezug auf, wenn Gott etwas verheißt, er wird es auch erfüllen. Er war ein Prophet Gottes, ein Wächter. Du, Hesekiel, gib mein Botschaft weiter fürs Volk Israel. Er offenbart sich in einer Zeit, oder Gott offenbart sich Hesekiel in einer Zeit, der nicht so einfach war. Hesekiel, er war nicht in Judäa, er war in Babylon. Er war in Babylon, er wurde weggeführt von Judäa, in zweite Wegführung nach Babylon mit König, unter König Joachim. Er wurde von Gott berufen am Fluss Kebar. Er wirkt parallel zu Prophet Daniel, auch in Babylon. Er wirkt parallel zu Jeremia. Jeremia wirkt aber nicht in Babylon, sondern in Judäa. Jeremia, man nennt ihn auch der weinende Prophet. Er musste miterleben, dass all das, was er prophezeit hat, sich vor seine Augen erfüllt. Er prophezeit, das Volk geht nicht gegen die Babylonier. Dann wird der Tempel nicht zerstört und sie gehen gegen und der Tempel wird zerstört. Er weint, wenn wir die Klagelieder lesen. Und in dieser Zeit ruft Gott Hesekiel in Babylon als sein Bote. Hesekiel sieht das ernste Vergehen des Volkes und wird als Wächter eingesetzt. Als Wächter fürs Volk. In Vers 7 unserer Texte sind Hesekiel Kapitel 33. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, öffnen Sie bitte Hesekiel 33. Und der Kontext von Hesekiel 33, es ist dann, wenn eine Bote kommt, Vers 33, ich lese es kurz vor. Wenn es aber kommt, Entschuldigung, Vers 31, und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk zu dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Sondern ein Fuß, nicht für einen Prediger. Man predigt und Ezekiel, er prophezeit ja all das, was über Israel kommen wird. Wo Ezekiel in die Gefangenschaft geführt wurde, war der Tempel in Jerusalem noch da. Und in diesem Kapitel wird prophezeit, oder bekommt eine Kunde und er sagt, der Tempel ist zerstört. Das ist die dritte Wegführung. Er redet zum Volk, das Volk will nicht hören. Er will nicht hören. In Vers 7 unseres Textes lesen wir, nun habe ich dich, O Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Also Hesekiel, er ist ein Sprachrohr Gottes. Du, Hesekiel, verkündige das Volk das, was du von mir hörst und nichts anderes. Es gibt keine andere Botschaft als nur das, was du von mir hörst. In Vers 1 bis 6 benutzt Gott ein Gleichnis, ein Bild, der damals sehr bekannt war, dieses Bild eines Wächters, um Hesekiel zu zeigen, wie wichtig sein Dienst ist. Und das sollte auch uns als Frage dienen. Bist du ein Wächter? Nimmst du diese Aufgabe wahr, ein Wächter zu sein? Wir kommen noch dazu. Ein Wächter, damals, er stand auf den Mauer einer Stadt. Tag durch waren auch die Wächter da auf den Mauer. Die Toren der Stadt waren offen und jede konnte rein und raus. Die Leute gingen meistens raus, um Landwirtschaft zu treiben. Aber der Wächter musste nicht auf den Leuten da schauen, er musste weit schauen. Was passiert weit weg von uns? Er musste schauen, um zu merken, kommt da ein Feind? Ist eine Gefahr da? Und wenn diese Gefahr da ist, wie wir schon gelesen haben, wenn nun dieser das Schwert über ein Land kommen sieht, Vers 3, so stößt er ins Schofarhorn und warnt das Volk. Er stößt ins Schofarhorn, warnt das Volk, damit das Volk sich sammeln kann, zurück in den Mauer. Die Toren werden geschlossen, die Leute, die Soldaten machen sich bereit. Eventuell kommt ein Kampf, vielleicht muss man noch Mauer befestigen, man muss auf den Mauer gehen. Vielleicht muss man auch eine Armee rausschicken. All das, der Wächter, das ist seine Aufgabe. Der Wächteramt in jeder Armee ist ein sehr wichtiger Amt. Das macht kein Soldat gern, glaubt mir. Ja, auch die Schweizer Armee hat Wächter. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in der Botschaft da, wir mussten Botschafter bewachen, israelische Botschaft, türkische Botschaft, die Botschaft von den USA. Wir mussten da 4 Stunden, nein, das waren 3 Stunden stehen und das war so langweilig. Ja. Und ja, leider sind auch da Soldaten eingeschlafen. Ja. Gut, die Lage ist noch nicht so ernst. Einschlafen auf dem Wach, das heute bekommt man 5 Tage scharfer Arrest. Aber im Ernstfall, Todesstrafe. So ernst ist es, wenn ein Wächter im Dienst einschläft. Weil von ihm ist abhängig Leben und Tod. Leben und Tod sind abhängig von diesem Wächter. Aber Gott geht noch eine Stufe weiter. Er sagt, dann, wenn ein Wächter erkennt und das Signal nicht gibt, da sehen wir, wie tragisch es sein kann, wenn Gott eine Wächter setzt, wenn er Aufgabe gibt und wir wollen ihm nicht gehorchen. Wenn ganz klar vom Wort Gottes kommt, was unsere Aufgabe ist und wir wollen nicht gehorchen, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, meine eigenen Träume. Vers 6. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einer von ihnen wegrauft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Und aus der Wächter ist schuld, dass jemand umgekommen ist. Ich werde dann schuld, wie es da nochmal steht. So wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. So ernst, Hesekiel, ist deine Aufgabe. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin heute müde, ich gehe mal nicht. Es passt mir nicht, es ist zu streng, ich gehe nicht. Ja, Jeremia hat auch mit Gott getadelt. Jeremia merkte, wie ernst diese Botschaft ist. Und wiederum können die Propheten sagen, egal wie ernst es ist, es ist wie ein Feuer innerlich, es muss raus. Das ist auch diese Frage an uns, ist dieses Feuer in uns? Muss es raus? Gott sagt Hesekiel, du bist der Wächter. Nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt. Hesekiel, du bist es. Es sind immer 2 Seiten. Auf deiner Seite ist der Wächter, der sein Amt erfüllen muss. Wenn er es nicht richtig macht, wird Gott Rechenschaft fordern. Wenn er es aber richtig macht, dann ist es okay. Wiederum haben wir aber den Zuhörer. Der Zuhörer, wer die Botschaft bekommt. Und da ist die Frage, wie reagiert das Volk Israel? Und wir haben ja diese Verse gelesen, traurige Verse, 31 und 32. Hesekiel konnte wahrscheinlich, er war auch sogar musikalisch. Wahrscheinlich hat er auch so ein Lied gesungen vorher, so wie Vers 32, so wie wir es verstehen. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied. Wie einer, der eine schöne Stimme hat. Und gut die Seiten spielen kann. Wahrscheinlich war er so eine Chofot, ja. Eine gute Stimme, konnte gut singen. Man hört ihm gern. Aber ein Lied vermittelt auch eine Botschaft. Man hat es gehört. Man hat diese Ermahnung gehört. Und dann, sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Welche Tragik ist es? Es ist diese Bereitschaft zum Hören, richtig zu reagieren, wenn Gott redet. Und wir wollen diese beiden Aspekte an uns anwenden jetzt. Ezekiel war damals in Babylon. Ein Beispiel für uns als Wächter. Ezekiel, ja, er hat die Gegenwart Gottes erfahren. Er hat einen Blick im Himmel gehabt, zu Gottes Thron. Wunderbar, was er erlebt hat. Aber ich sage es mal so, ich glaube, wir haben mehr erlebt. Warum? Er hat die Gegenwart Gottes gesehen. Aber bei uns, Gott wohnt in uns. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. Sein Heiliger Geist ist der, der uns führt und leitet, der uns nie mehr alleine lässt, der uns versiegelt hat, der uns Sicherheit gibt. Und die Frage an uns ist, spricht der Geist Gottes noch zu uns? Und wenn der Geist Gottes spricht, wie reagieren wir? Wir wollen der Gläubige als Wächter sehen und wiederum ein Gläubiger als Adressat, der eine Botschaft bekommt. Vers 11 von unserem Kapitel. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre vor seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? In der ganzen Bibel sehen wir eins, Gnade, Botschaft Gottes. Oft möchten wir sagen, ja, Gott ist ein zorniger Gott. Das ganze Alte Testament ist voll mit Gericht. Das ganze Alte Testament ist wiederum voll mit Gnade. Gott, ein geduldiger Gott. Gott sagt Abraham, Abraham, du bekommst das Land, du hast eine Verheißung, du wirst das Land der Kanaan bekommen, aber nicht jetzt, sondern erst in 430 Jahren, deine Nachkommen. Erst dann, und warum? Weil die Sünde des Volkes noch nicht, ich sage es mal so, der Fass ist noch nicht voller. Ich bin gnädig, ich warte, ich bin geduldig. Aber irgendwann ist vorbei. Und auch Ezekiel dient als eine Gnade, Botschaft Gottes. Volk Israel kehrt um. Sogar in der schlimmsten Zeit, in der Trübsalzeit, schickt Gott seine Bote, um die Leute zu warnen. Er schickt seine zwei Zeuge, Offenbarung, um die Leute zu warnen. Sie sollen erkennen, wer der wahre Gott ist, wer Gott Abraham, Isaac und Jakobs ist, wer Schöpfer Himmel und Erde ist, ein gnädiger Gott. Und die Menschheit wird Nein sagen, genauso wie wir das auch da gelesen haben. Aber der Wächter, er muss treu bleiben. Er muss sein Dienst treu machen. In diesem Vers 11, da lesen wir, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Gott hat kein Gefallen, dass der Gottlose untergeht. Und deshalb ruft er Wächter, welche diese Botschaft verkündigen, welche diese Botschaft leben. In 2. Timotheus 4, Vers 7, 2. Timotheus, Entschuldigung, 1. Timotheus 3, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass, nochmal, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da merkt man, der erste Ruf, welcher wir haben, wir als Gemeinde, der Ruf, welcher Ezekiel hatte, es geht um Menschen, welche, wenn sie die Botschaft nicht hören und richtig reagieren, werden sie ewig im Hölle verschmoren. Werden sie ewig verloren sein. Und das ist unsere Aufgabe. In Matthäus 28, 18 bis 19. Und Jesus trat herzu, redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Welcher Auftrag gab Jesus seine Jünger? Welcher Auftrag gab Jesus die Gemeinde? Geht hin! Für was sollt ihr hingehen? Wo soll es anfangen? In Jerusalem, Judäa, Samaria und alle Welt. Für was? Warum sollen sie gehen? So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker, egal ob Schweizer oder Deutsche, egal ob Jude oder Grieche, alle Völker, eins durch Jesus, die Gemeinde. Das ist unser Ruf. Das ist der Ruf an uns, Gemeinde. Und wir sollten uns diese Frage stellen, mache ich das? In meinem Alltag? Wir als Gemeinde, senden wir Leute heraus, geht hin, zu evangelisieren, zu verkündigen. Macht sie zu Jünger. Jünger heißt nicht nur, sagt ja zu Jesus. Da beginnt erst alles. Weiterkommen, im Glaube wachsen. Ich möchte diese Frage stellen, gehen Sie mal zurück zu diesem Tag, wo Sie sich bekehrt haben. Zurück zu vielleicht 20, 30, 40 oder 50, 60 Jahre zurück. Und schauen Sie Ihre Situation heute. Ist alles noch gleich geblieben? Oder ist da ein kontinuierlicher Wachstum im Glauben? Immer stärker, fundierter? Wir haben ein Wärteramt. Geht hin in alle Welt. Nochmal Vers 8 möchte ich lesen. Wenn ich den Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben. Und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jenen, der Gottlose um seine Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Der Ruf an uns, wir sind verantwortlich für diese Generation, der heute mit uns lebt, die Ungläubige. Wir sind verantwortlich für unsere Nachbarn, dass sie diese frohe Botschaft bekommen. Wir sind verantwortlich für unser Volk da in der Schweiz, in Deutschland. Und egal, wo man heute diese Botschaft hört. Gott hat uns in diese Gesellschaft hineingesetzt. Als Bote, als Wächter. Um diese frohe Botschaft zu verkündigen. Es ist nicht nur die Aufgabe eines Evangelisten. Es ist eine Aufgabe von jeder einzelnen von uns. Geht hin. Lebt Christus. Wenn heute wir vor Jesus stehen, was würde er uns sagen? Du treuer Diener, geh in mein Reich hinein. Können wir wie ein Paulus in 2. Timotheus Kapitel 4 sagen, 2. Timotheus Kapitel 4, und die 2. Timotheus ist ja ein Abschlussbrief, und da lesen wir, 2. Timotheus 4, 7 und 8, den guten Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glaube bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch alle, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Nochmal, ich habe den guten Kampf gekämpft. Geschwister, wir sind in einem geistlichen Kampf. Ein Wächter, er ist in einem Kampf. Und dieser geistliche Kampf hört nicht auf, bis der Herr wiederkommt. Und sag nicht nein. Sag nicht nein zu Gottes Reden. Frage Gott, Gott, was willst du für mein Leben? Was willst du für meinen Alltag? Frag Gott, Herr, ist es diese und jenes Entscheid, welches ich treffe? Ist es das, was du willst? Können wir dann wie Paulus am Schluss unseres Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, als Sieger. Ja, wir sind alle Sieger da. Weil vor uns steht diese Herrlichkeit, einen Tag bei ihm zu sein, ewig bei ihm zu sein. Aber wir befinden uns in einem Kampf, in einem Lauf. Der Wächter, Wächter in der Gemeinde. Der Gott hat auch Wächter innerhalb der Gemeinde hineingesetzt. Und das sind die Ältesten unserer Gemeinde, die Hirte der Gemeinde, die Ältesten, gewisse Hinsicht, die welche am Wort dienen. In 1. Petrus 5, da lesen wir 1. Petrus Kapitel 5. Vers 1 und 3 bis 3. Die Älteste. 1. Petrus 5, 1 bis 3. Die Älteste, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart worden soll. Hütet die Herde Gottes, bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlicher Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbild der Herde seid. Die Älteste einer Gemeinde, sie dienen wie eine Hirte. Sie gehen als Vorbild voran. Sie sind Diener. Sie machen es freiwillig. Mit Hingabe. Ich war in einer Gemeinde in Norddeutschland. Und diese Gemeinde, es war eine Gemeinde, wo auch viele Bauern waren. Sehr viele Bauern. Und man kam in diese Gemeinde hinein, am Abend, da waren ungefähr 120 Leute. Und man hat es gemerkt. Ja. Und das war so eine wunderbare Lektion. Die waren Bauern. Und dieser Geruch war einfach da. Und so sollte auch ein Hirte sein. Eine Hirte soll eines sein. Eine geistliche Hirte. Wenn man zu ihm nahe kommt, dann riecht er. Nicht von Schweiß, keine Angst. Er riecht nach seiner Herde. Er riecht nach den Leuten, die in seiner Gemeinde sind. Er kennt sie. Er kämpft für sie. Das ist dieser Amt der Wärter, welcher Gott in der Gemeinde hineingesetzt hat. Und deshalb haben die Gemeindeälteste auch so hohe Qualifikationen, welche sie erfüllen muss anhand des Wort Gottes. Paulus in Apostelgeschichte 20, da sagt er, die Älteste in Ephesus, Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 30, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jungen abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Nochmal Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat. Hab Acht. Eine Hirte muss bei seinen Schafen sein. Und genau dies ist auch geistlich der Auftrag der Älteste in einer Gemeinde. Aber nicht nur die Älteste. Jeder, der am Wort dient. Jugendleiter. Jungscherleiter, Teenie-Leiter, Ameisli-Leiter. Ihr seid in dieser Aufgabe in gewisser Hinsicht Wächtern. Ihr vermittelt was? Gottes Botschaft an sein Volk, an die Gemeinde. Ihr geht als Vorbild voran. Und diesbezüglich möchte ich einen Gedanke kurz. Innerhalb der Gemeinde sind viele Sachen sehr wichtig. Aber was ist das Allerwichtigste in einer Gemeinde? Ist mir bewusst, da werde ich jetzt viele Antworten vielleicht bekommen. Aber ein Punkt, der mir sehr groß geworden ist, 2. Timotheus. 2. Timotheus ist ja ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief von Paulus nach Timotheus. Bald ist es vorbei mit Paulus. Er weiß, wir haben ja gelesen, ich habe meinen Lauf vollendet. Es geht bald in der Gegenwart Gottes. Und Timotheus war sein Jünger. Und Paulus gibt Timotheus seinen Dienst weiter. Paulus diente für Timotheus als Vorbild. Er machte von Timotheus eine Jüngerschaft. Er ging mit ihm. Sie haben zusammen gekämpft, gepredigt, geweint, gebetet. Aber jetzt ist Paulus nicht mehr da bald. Und du, Timotheus, du solltest dieses Amt weiterleben. Du sollst dieses Amt in der Gemeinde weitergeben. Und interessant ist, in diesem Abschiedsbrief von Paulus nach Timotheus ist ein Schwerpunkt sehr, sehr markant. Und das ist 2. Timotheus 2, Vers 15. 2. Timotheus 2, Vers 15, ist mir bewusst, viele von euch können es auswendig. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Was ist es, einen Diener, der das Wort der Wahrheit recht teilt? Einer, der sich nicht zu schämen hat. Es ist einer, der im Wort Gottes zu Hause ist. Es ist einer, der weiß, wie man das Wort Gottes anwendet, in richtiger Zeit, in der richtigen Situation, der richtige Bibeltext. Es ist einer, der das Wort Gottes lebt und weitergibt. Wirklich ganz wichtig. Wir können viel lernen, aber lernen ohne Leben ist tot. Wir können das ganze Wort Gottes auswendig können. Ohne den Geist Gottes in uns, der uns führt im Wort, sind wir geistlich tot. In Kapitel 3 vom gleichen Buch, 2. Timotheus, alle Schrift, Vers 16, Entschuldigung, alle Schrift ist von Gott gegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zum jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Da geht es um den Mensch Gottes, einer, der den Geist Gottes in sich hat. Aber er wird wie ausgerüstet? Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes, es dient zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. Wir können da vorne den besten Musikanten haben, der beste Musik. Aber wenn das Wort nicht mehr stimmt, dann bringt uns das ganze Musik auch nichts. Wenn das Musik eine Gemeinde übernimmt, dass Botschaft immer kürzer wird, wenn wir nicht mehr diese Verlangen bekommen, das Wort Gottes zu studieren, zu lernen. Und warum lernen wir es? Um Gott besser zu kennen. Um zu verändert werden. Durch Gottes Rede, durch seinen Geist, der zu uns redet. Kapitel 4 sagt Paulus Timotheus, daher ermahne ich dich ernstlich vor der Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote errichten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es geht um Leben und Tod. Und deshalb, Timotheus, das ist der wichtigste Amt für dich. Verkündige das Wort. Egal, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Weil du verkündest was? Gottes Wort. Seine Wahrheit. Das war auch diese Botschaft von Ezekiel. Ezekiel, verkünde das Wort. Das, was du von mir bekommen hast, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Und durch das Wort überführe, tadle, ermahne. Ganz wichtig, mit aller Langmut und Belehrung. Ich denke, das Wichtigste in der Gemeinde ist das Wort Gottes. Nochmal, gehen wir zurück, nochmal, 20 Jahre zurück, da, wo sie sich bekehrt haben, 2 Jahre zurück, 30 Jahre zurück, 40 Jahre zurück, 50, 60, 70, 80 vielleicht, 90 vielleicht. Okay, bis 90, hä? Okay, 95 noch. Wenn Sie zurückgehen, fragen Sie diese Frage. Wie sehr bin ich im Wort Gottes zu Hause? Welche Verlangen habe ich zu Wort Gottes? War es damals viel mehr als heute? Habe ich damals, und das ist auch bei vielen Frischbekehrten, es ist so, für jeden, der schon länger dabei ist, dienen die Frischbekehrten als wieder eine gewisse Motivation. Ja? Weil die sind so begeistert und die wollen, am besten wollen sie die ganze Welt von heute auf morgen verändern. Ja? Und sie wollen das ganze Wort forschen und lernen und sie verstehen nicht immer alles, was sie da lesen, aber sie wollen. Und leider trifft man vielmal, dass man nach 2 Jahren so, kommt diese Flaute hinein. Diese sollte nicht sein. Dieses Feuer soll bleiben. Diese Begeisterung von Gott und sein Wort. Das ist wie einer, der ist begeistert von Fußball. Glaubt mir, wenn er begeistert ist, dann wird er jedes Spiel kennen. Nächste Woche haben wir wieder Spiele, dann werden die Leute das abforschen, schauen. Sie werden genau wissen, wer gut geschossen hat, wer nicht gut geschossen hat und so weiter. Alles, jeder einzelne Detail. Genauso im Wort Gottes. Nein, nicht genauso. x-fach mehr. Aber Wächter, wir haben die Älteste gesehen. Wir haben den Prediger gesehen. Jung Schottini, Leiter, wir sehen, das Wort Gottes ist sehr wichtig. Aber Wächter, ja, wer ist noch Wächter? Wir alle sind Wächter. Heute erinnern wir, oder wir feiern Muttertag, ja? Ein wunderbarer Tag. Gewissermaßen sagen wir unseren Müttern, danke für euren Einsatz. Danke für eure Gebete. Aber ihr Mütter, ja, ihr erfüllt einer der wichtigsten Wächteramt überhaupt. Die Männer möchten noch so sagen, ja, wir müssen das Haus geistlich führen. Das stimmt. Aber es sind die Frauen, die die größte Arbeit machen. Es sind die Mütter. Und deshalb lasst uns nicht beeinflussen lassen von der Gesellschaft. Die Gesellschaft bringt uns ein neues Bild der Familie, die katastrophal ist. Wir kommen in ein Bild der Gesellschaft, wo man sagt, die Mütter, geht arbeiten, seid am besten die ganze Zeit am Arbeiten. Wie werden eure Kinder erziehen? Also der Staat wird die Kinder erziehen. Ja, es gibt Situationen, wo es dann finanziell problematisch sein kann. Aber Achtung, lass uns dies nicht als Ausrede benutzen für unseren Luxus. Lass uns nicht geprägt werden von der Gesellschaft, von dem Bild der Familie in der Gesellschaft. Wir bekommen ein Bild unserer Kinder in der Schule. Eine junge Tochter kam nach Hause und sie erzählte ihrer Mutter, sie ist in zweiter Klasse und man musste die Familie zeichnen. Und sie zeichnete eine Familie. Ganz normal, was würden wir zeichnen? Papa und Mama und 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder, ja. Da kommt der Lehrer zu ihr, sagt, ja, weißt du, du kannst auch Frau und Frau und Kinder zeichnen. Du kannst auch Mann und Mann mit Kindern zeichnen. Und sie war verwirrt, diese Kind. Verwirrt. Es ist katastrophal, welches Verständnis in der Gesellschaft vermittelt wird. Und noch, wenn wir das heute weltweit sehen, es ist fast dämonisch. Es ist fast in jedem Land der Erde. Wir lieben Israel, aber glaub mir, Israel ist so schlimm in dieser Hinsicht. Was da alles passiert. Björn ist aufgewachsen. Aber in 15 Jahren ist es eine massive Änderung. Was die Moral angeht. Was die Stellung der Familie angeht. Und wir tun gut daran, Gemeinde, zurück zum Wort Gottes. Gott, wie hast du es geplant? Und was willst du für uns als Mütter? Es ist so schön zu lesen in Sprüche 31. Dieses Kapitel ist wunderbar. In einer Jugendfreizeit, da ging es um dieses Thema, über Freundschaft und so weiter. Und da war ein junger Mann und ich habe diese Frage im Raum gestellt. Die Männer, wollt ihr eine Frau wie in Sprüche 31? Und der eine junge Mann, der schaute mich an und sagt, ja. Und ja, er hat diese Antwort nicht erwartet, aber er hat bekommen als Antwort, kein Problem, die wirst du bekommen, wenn du ein Mann wirst von Sprüche 1 bis 30. Okay? Aber trotzdem möchte ich ein Vers lesen aus Sprüche 31, Vers 28. Ihre Söhne, und da geht es um die Frau, ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Eine geistliche Frau. Eine Frau, die christozentrisch lebt. Und ihre wichtigste Anliegen für ihr Haus ist, Gott, was willst du, wie ich meine Frau und Mutter und Ehefrau lebe? Und dies zu deiner Ehre. Ihr Anliegen ist es, dass ihre Kinder aufwachsen, nicht zu den besten Geschäftsleuten. Nicht, damit sie Ärzte werden, das wäre ja auch nur ein Nebenprodukt, ja. Aber ihr wichtigster Anliegen, die Kinder sollen hin zu Jesus wachsen. In junger Alter, dass sie sagen, ja, meine Mutter, die hat Jesus gelebt. Viele Kinder, die den Weg nicht gingen, wenn man sie dann über ihre gläubige Mutter fragen, dann sagen viele, ja, sie hat Jesus geliebt und ich weiß, jetzt betet sie für mich, ja. Das sind Mütter nach Gottes nach Gottes Herz, nach Gottes Wille. Ihr Mütter, ihr habt einen großen Einfluss innerhalb der Gemeinde, geistlicher Einfluss. Das, was ihr eure Kinder weitergibt, das wird Frucht bringen. Wir haben diese viele Kinder gesehen. War es nicht wunderbar?
Ja.
Genau. Es war wunderbar. Und noch etwas, das waren noch lange nicht alle Kinder. Da waren noch die größeren Kinder, die waren nicht dabei. Ab 12 Jahren, die waren nicht mehr dabei. Und die ganze Kleine war auch nicht mehr dabei. Und wenn ihr nach unten geht und die viele Babys sieht, wir können nur sagen, Gott danke. Aber das zeigt uns wiederum, wir als uns als Gemeinde, wir müssen für unsere Kinder beten. Wir müssen für unsere Eltern beten. Eltern, die Kinder haben. Weil der Einfluss der Gesellschaft in Bezug auf Moral, Werte der Familie sind fatal. Und das ist genau dieses Wächteramt. Ihr Frauen, ihr Mütter, ihr habt ein Wächteramt. Ihr Großmütter, ihr habt ein Wächteramt. Das hört nie auf. Auch ihr Familie, Väter, ihr Männer, auch wir haben dieses Wächteramt in Bezug auf unsere Familie. Wir treffen uns regelmäßig, Männer zusammen, zu beten und zu Wort Gottes lernen. Und in diesem Gespräch haben wir Männer wirklich gesagt, es ist nicht gut, dass wir Männer im Wort Gottes nicht zu Hause sind. Gott gibt uns so eine große Verantwortung als geistliche Männer. Und teilweise sind unsere Frauen uns weit voraus, wenn es um geistliche Sachen geht. Wenn es um geistliche Entscheidungen geht. Weit voraus. In der Jugend sage ich immer die Jugendlichen, wer sind die, welche während der Stunde aufschreiben? Wer sind das, Männer? Die Frauen, meistens, okay? Es gibt auch einzelne Männer. Meistens sind die Frauen. Gut, die einzelnen Männer denken, die haben ein phänomenales Gedächtnis, aber ja. Aber das ist nicht immer der Fall, ja. Es sind meistens die Frauen, die es zu Hause wieder repetieren. Aber ihr Männer, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine geistliche Verantwortung für unsere Familie. Wir haben eine geistliche Verantwortung in unsere Gemeinden. Ein Besuch in einer Gemeinde in Deutschland, da kam der Älteste und gesagt, weißt du, ich habe ein großes Problem, ich habe sehr fähige Frauen in der Gemeinde, aber ich habe keine geistlichen Männer in der Gemeinde. Es ist fatal. Männer, es braucht euch in der Gemeinde, es gebraucht geistliche Männer, die sich orientieren anhand des Wort Gottes, die ein Verlangen haben. Ihr habt ein Wächteramt. Und seid ganz ehrlich und fragt euch selber, lebe ich dieses Wächteramt? So wie Gott es von mir will? Nochmal, der Bild der Familie in der Gesellschaft, der wird zerstört. Und was heute schlimm ist, wird in 10 Jahren x-fach schlimmer werden. Und ich will nicht wissen, was in 20 Jahren sein wird. Aber in 20 Jahren sind unsere Kinder die, die dann Familie gründen. Und wir tun gut daran, unsere Gemeinde umso festigen, füreinander da sein im Gebet, dieses Wächteramt auszuleben, rauszugehen, weil diese Welt geht unter. Und wir sind berufen, in dieser Welt ein Licht und Salz zu sein. Nicht ein Licht, wo wir es der Welt erwarten. Achtung, wir machen teilweise einen Fehler, wir orientieren uns so oft in Bezug auf unseren Lebensstil, das, was die Welt erwartet. Man hört oft unter Christen, ja, die Welt macht das auch so. Ja, schön, dass sie es machen. Ja, und? Es geht um viel mehr. Gott, wie willst du, dass wir leben? Ich will mich orientieren nach dem Maßstab Gottes, nach dem Heiligen Geist, der in mir wohnt. So schnell kann eine Gemeinde abschwenken und zu einer besucherfreundlichen Gemeinde zu werden. Als negativ, ja. Lass uns die Welt das bringen, was sie hören wollen, damit die Gemeinde voller ist. Und wir gehen unter. Heute werden wir beeinflusst von so vielen Musikstilen, die fatal sind. Ich war mit meinen Kindern unterwegs, wir waren nach Holland und ich habe das Radio kurz angeschaut. Ich liebe Nachrichten, ja. Und ich habe Nachrichten angeschaltet und dann kam auch noch Musik. Und meine Tochter, oh, dieses Lied kenne ich von der Schule. So, ah ja, interessant. Habe dieses Lied mit ihrer, also im Radio gehört, nicht alles verstanden, es war Englisch. Dann, da wo wir hinkamen, haben wir dieses Lied schnell gesucht im Internet und es war fatal, was dieses Lied für eine Botschaft hatte. Gleichgeschlechtliche Liebe, das noch mit Kirche verbunden, noch ein bisschen Amen dazu. Und wir Christen hören es und merken nicht, wie fatal es ist. Und das ganze Christentum wird verwässert. Wir sind beeinflusst von falschen Sachen, falscher Mode. Und Mode sind Christen immer wie Affen hinter der Welt. Wir wollen uns immer anpassen, das, was der Welt will. Die jungen Leute werden viel beeinflusst von Idolen, Vorbilder. Also, nein, Entschuldigung, nicht Vorbilder, sind keine Vorbilder. Durch die Medien. Wir interessieren uns, was machen meine Idole, was machen diese Prominente alles. Und wir beschäftigen uns so viel mit Dreck, mit Sünde, mit dem wir nichts zu tun haben. Wir füllen unsere Köpfe teilweise mit Sünde und Jesus Christus ist gestorben wegen dieser Sünde und wir vergnügen uns mit diesen Informationen und finden es noch teilweise cool und schön. Die meisten von uns, wir haben einen Fernseher zu Hause und da müssen wir uns ganz ehrlich diese Frage stellen. Das, was ich anschaue, ist das, was der Geist Gottes in mir sagt. Diese Serie, wo ich anschaue, wo falsche Ehe proklamiert wird, gleichgeschlechtliche Ehe proklamiert wird und wo Sünde groß gemacht wird und alles ist wunderbar und wir denken, das ist alles unter dem Mantel der Liebe und es ist nichts anderes als teuflisch und satanisch. Und wir beschäftigen uns damit. Wir müssen uns ehrlich diese Frage stellen. Jesus, ist es das, was du von mir willst? Wir sind berufen, als Salz, ein Licht zu sein. Stelle ich meine Prioritäten richtig? Mein Lebensstil? Mein Geld? Was ich schaue und höre? 2. Korinther 10, Vers 31, da lesen wir, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, nochmal, das können wir nur verstehen, wenn wir vor uns haben, was Christus für mich vollbracht hat. Was er für mich gemacht hat. Und dann, auf diesem Moment, Herr, ich will zu deiner Ehre leben, weil nicht mehr ich lebe, sondern du in mir. Tut alles zur Ehre Gottes nochmal. Sogar deine Cola trinkst du zur Ehre Gottes. Sogar der Pommes frites, wo du einkaufen gehst, isst du zur Ehre Gottes. Also das heißt, es gibt keinen Bereich unseres Lebens, welchen wir nicht zur Ehre Gottes ausleben. Kein einzelner Bereich. Alles gehört ihm. Wirklich alles. Aber zurück zum Anfang. Geht hin in alle Welt. 1. Petrus 3, Vers 15. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eure Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit sie, welche euer guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Diese Person da in 1. Petrus, zu denen, welche Petrus redet, die leiden unter Verfolgung. Wir haben keine Verfolgung bei uns. Wir haben Wohlstand. Wir haben alle Freiheit, Christus zu leben. Wir können Christus überall proklamieren. Sie werden uns nicht steinigen, sie werden uns nicht köpfen, sie werden uns nicht in die Gefängnisse stecken. Nix. Wir haben alle Freiheit. Lebe ich diese Freiheit? Zur Ehre Gottes? Zum Schluss, Offenbarung 3, Vers 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist dem Gemeinden sagt. Amen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, dein Wort ist lebendig. Wir sehen diese Werte an, mit welchen du Ezekiel gegeben hast, zu deinem Volk zu gehen, es zu verkündigen. Weil du kein Gefallen hast, dass der Gottlose untergeht. Du rufst, komm zu mir. Komm zu mir. Und Herr, diese Botschaft wollen wir als Kinder Gottes rausproklamieren. In aller Demut. Wir wollen es rausproklamieren. Aber Herr, du Du siehst uns in, uns, in unsere ganze Schwäche. Du siehst, wie viel Mal wir es, wie wir deinen Geist missachtet haben, wie wir nicht auf deine Reden gehört haben, wie wir unsere eigene Weg gingen, wie wir stolz waren, wie wir in Rebellion gegen dich gelebt haben. Herr, schenke du Erneuerung. Schenke du Erneuerung in unsere Mitte. Zurück zu dir, zurück zu dein Wort. Nicht uns beeinflussen lassen von das, was der Welt erwartet, sondern zurück zu dir, zu deinen Reden. Danke, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, ein geduldiger Gott bist. Ich möchte auch in diesem Tag, Muttertag, auch für alle unsere Mütter beten. Herr, segne du sie, bewahre du sie, gib ihnen Kraft und Mut, ihr Amt, so wie du es für sie bestimmt hast, zu leben, als Licht und ein Salz, als Licht für ihre Familien, ein Licht in der Gesellschaft. Ja, Herr, es fällt immer mehr an christliche Mütter. Führe du, Herr, leite du. Nochmal, Herr, danke, dass du ein geduldiger, gnädiger Gott bist und dass du zu uns redest. Amen.